Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben vor kurzem in den Philosophischen Brocken eine Sendung gebracht über interkulturelle Philosophie und wir machen heute nochmal eine Sendung für interkulturelle Philosophie, allerdings in einem etwas anderen Verständnis. Der Philosoph, über den es heute gehen wird, ist in Alexandrien geboren. Er würde also nach heutigem Sprachgebrauch Ägypter sein und er ist ein Ägypter, der die europäische Philosophie massiv beeinflusst hat, was ja gut klingt, was man aber in einer gewissen Weise wieder relativieren muss, denn Ägypten war damals Teil des hellenistischen Zusammenhangs, auch Sprachzusammenhangs. Man hat Griechisch gesprochen und es war offenbar nicht sehr schwierig, von Ägypten nach Rom zu kommen. Und da sind wir schon im Zentrum der Macht. Das war sowas wie Washington heutzutage, würde ich mal sagen. Also er ist jemand, der hineingerückt ist ins Zentrum des römischen Machtzusammenhangs, der aber gleichzeitig auch, wenn man der Biografie glauben kann, Interessen für Persien gehabt hat, dort auch gewesen ist, scheint es, und der also insofern verschiedenste Kulturen mit aufgenommen hat. Eine zweite Bedeutung von interkulturell könnte auch sein, dass die Art und Weise, wie er philosophiert, uns doch so vorkommt heutzutage, als ob sie von einer sehr, sehr fremden Kultur wäre. Und insofern ist ja Geschichtsphilosophie und Philosophie der Antike, das ist etwas, was mein Gesprächspartner schwerpunktmäßig betreibt, auch eine Form von Interkultur, kulturell. Jetzt muss ich sagen, wer der Gesprächspartner ist, George Karamanolis, Professor für Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Wien. Danke, dass du bereit bist, darüber zu reden. Kannst du mit dem Interkulturellen etwas anfangen?
Natürlich. Also Plotin ist ein Teil eines großen philosophischen Netzwerks der sogenannten Spätantike. Also in der Spätantike ist die Philosophie also verbreitet in der sogenannten mediterranischen Religion und die Leute sprechen also entweder Griechisch oder Latein, aber das dominante Modell sozusagen der Philosophie ist das griechische Modell und also Plotin in Alexandrien wie auch Leute in Kleinasien oder in Athen oder in Rom sind also Teilen desselben philosophischen so Netzwerks.
Und darum kann man ja vermutlich auch sagen, dass Rom ein Entwicklungsgebiet war. Ja. Also es war ein Trend festzustellen vom Osten in den Westen. Ja. Die Römer haben die griechische Philosophie rezipiert. Ja. Und haben auch gerne griechische Hauslehrer gehabt, wenn ich mich
richtig
erinnere.
Natürlich, also Plotin hat also für vielen Jahren in Rom gelehrt. Also viele von seinen Studenten waren Römer. Aber natürlich, also von was wir wissen, hat er auf Griechisch gelehrt und geschrieben.
Geschrieben, natürlich. Und zwar nicht einfach.
Aber er hat einen sehr guten Student, nämlich Porphyrius, der das gesamte Werk von Plotin also ediert und herausgegeben hat. Und er hat auch also, die Werke systematisiert, nämlich in unterschiedlichen Gruppen klassifiziert. Und deshalb haben wir nichts von was Plotin geschrieben hat verloren.
Was ja eine Ausnahme ist
das
eigentlich.
Natürlich. Also wir haben alles, was Plotin geschrieben hat, also ist heute aufbewahrt.
Und hängt es dann mit einer weiteren interkulturellen Entwicklung auch noch zusammen, dass das ja im Christentum von Augustinus stark rezipiert worden ist, sodass man bei Plotin ein extra Interesse gehabt hat, die Gedanken, die zum Teil ja im Platonismus, Neoplatonismus von Augustin auftreten, auch an dieser Stelle zu bewahren?
Das kann auch sein. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen also Plotin eine so große, gute Rezeption also, in der Antike hatte. Aber eine wichtige Rolle hat sein Student Porphyrius gespielt. Er hat Interesse an Plotin angeregt und er hat, wie gesagt, alle Schriften von Plotin klassifiziert und herausgegeben. Und Plotin ist deshalb eine Ausnahme in der Antike, in der Philosophie der Antike, weil er ist der einzige Philosoph, von dem wir alles, was er geschrieben hat, heute haben. Also Platon ist die andere Ausnahme, aber von Platon haben wir auch Werke, die nicht authentisch sind. Während von Plotin, was wir heute haben, ist alles, was Plotin geschrieben hat.
Bei Platon hat sich jemand untergestellt, hat sozusagen Kuckucksnest gespielt. Der Name war so berühmt.
Ja, also gab es kein Copyright in der Antike. Also die Leute, also Schüler von Platon, haben Werke veröffentlicht mit dem Namen Platons. Aber natürlich, diese Werke sind nicht von Platon geschrieben. Es gibt noch heute eine Debatte, welche Werke sind die? Also ist zum Beispiel Alcibiades der erste ein Werk Platons? Ist die Epinomis ein Werk Platons? Aber was sicher ist, dass einige von den Werken des sogenannten Corpus Platonicum nicht von Platon geschrieben worden sind.
Man hat das ja auch in der bildenden Kunst, nicht? Die Werkstatt von Tizian oder von Leonardo, da ist es dann nicht mehr immer so genau getrennt worden, wo der Meister gesagt hat, er macht das mal so und wo er selbst Hand angelegt hat.
Nicht? Also diese Werke sind platonisch, aber nicht von Platon geschrieben.
Solange wir jetzt noch in den Vorbemerkungen sind und uns langsam auf das Thema einfokussieren, noch eine andere Vorbemerkung. In den letzten 10, 20 Jahren ist das Interesse an Plotin deutlich gestiegen. Es gibt zum Beispiel, zu meinem großen Erstaunen, aus der eigenen Geschichte, wo Plotin ferner liefen waren, in Frankreich das gesamte Werk von Plotin auf Französisch übersetzt mit einer unglaublich minutiösen Menge von Anmerkungen, also ein Riesenapparat, leicht zugänglich, billig zu kaufen. Das im Deutschen ist noch ziemlich schwierig und teuer, die Ausgabe. Aber auch die angloamerikanische Literatur zieht nach. Kannst du das erklären, woher das Interesse kommt?
Ja, also es ist genau so. Die Franzosen sind die Erste, die also diese Tendenz also angefangen haben. Also und sie sind jetzt auch noch die also Bahnbrecher in diesem Hinsicht. Aber wie du gesagt hast, gibt es auch in der englischsprachigen Welt, im englischsprachigen Raum, auch eine sehr, sehr umfangreiche Literatur zu Plotin. Also das hat mit der Wandel unseres Verstands zu tun, nämlich vor 20 Jahren dachten die Leute, dass die Philosophie Plotins eine Mischung von unterschiedlichen Elementen ist, nämlich von also platonische Elemente, peripatetische Elemente und Elemente aus der stoischen Philosophie. Das ist eine Art von Eklektizismus, sagten die Leute. Also Plotin ist ein Eklektiker, ein Platoniker, die auch vieles von Aristoteles und von den Stoikern übernommen hat und er hat seine eigene eklektische Philosophie gemacht, aber das ist nicht wahr. So eine eklektische Philosophie ist also eine Form der Denigration sozusagen. Ja. Also wir haben jetzt verstanden, dass Plotin ein guter Philosoph ist. Also was er gemacht hat, ist nicht eine Mischung von unterschiedlichen Elementen, aber etwas Neues. eine neue Philosophie, und nämlich eine Philosophie, die nicht nur eine Auslegung der platonischen Philosophie ist, sondern auch eine Rechtfertigung, eine Entwicklung der platonischen Philosophie und ein Versuch, die Kritik gegen Platon von Peripatetikern, Stoikern, Epikureern zu beantworten. Und Plotin hat die Aufgabe übernommen, ein platonisches System zu rekonstruieren mit Waffen und mit Instrumenten aus dem platonischen Werk. Aber das ist nicht nur eine Auslegung, eine Interpretation des Platon, sondern etwas viel mehr als das. Und das ist sehr interessant.
Dazu fällt mir nun ein, dass dieser starke Bezug auf Platon wäre ja vor 20 Jahren auch nicht unbedingt ein Empfehlungsschreiben gewesen, weil Platon ist einer der meistgehasstesten oder meistkritisierten Philosophen in einer bestimmten Epoche, auch in Wien natürlich, in einer analytischen Philosophie gewesen. Und bei Platon geht es ja auch bergauf, um es so zu sagen.
Ja.
Ich meine, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Badiou, der sich als Platoniker bezeichnet. Aber gleichzeitig möchte ich doch auch sagen, es gibt noch weitgehend noch immer Vorbehalte und ganz massive Kritikpunkte an Platon. Stichwort Dualismus, ja. Stichwort abgehobene Ideenlehre und sowas. Ja. Und um das ein bisschen aufzugreifen und aber auch ein bisschen in Bewegung zu bringen, habe ich mir gedacht, ich möchte mit einer Fragestellung anfangen, die auf etwas zurückgeht, was in einem Artikel von dir angesprochen ist, nämlich die Seelenlehre von Plotin. Und eine Stelle zitieren, die in einem gewissen Sinn atemberaubend modern erscheint und von dort aus dann ein bisschen was vom Plotin aufrollen. Und das ist eine Stelle, wo er sagt in den Enneaden, wie reden wir eigentlich von Schmerzen und wie reden wir von Schmerzen, die notgedrungen im körperliche Schmerzen sind? Wie reden wir davon, wenn der Finger weh tut? Ich habe schon gesagt, der Finger tut weh. Und jetzt ergibt sich, da brauche ich keinen Plotin dazu, um das zu beschreiben, es ergibt sich da die einfache Frage, aha, der Finger tut weh. Der Finger tut nicht weh, wenn er abgehackt ist und als ehemaliger Körperteil auf dem Tisch liegt. Da tut vielleicht, da kommen wir gleich dann dazu, da tut vielleicht der Finger noch immer weh bei jemandem, der den Finger verloren hat, wegen des Phantomschmerzes, aber es ist offensichtlich nicht so, dass der Finger weh tut. Aber weder tut der Finger am Tisch weh, noch kann, wenn ich keinen Finger mehr habe, mir körperlich der Finger wehtun. Ja. Das ist eine Frage, die einen direkt hineinbringt zu dem Problem, wie verhält sich eigentlich die materielle Ausstattung eines Menschenwesens mit dem, was man nicht greifen kann. Und was man nicht greifen kann, sind das, was wir jetzt hier gerade tun, die Worte, die kann man nicht greifen. Was man nicht greifen kann, sind auch die Empfindungen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Empfindungen nicht gibt, ohne dass es etwas Greifbares gibt. Der Finger ist eben was Greifbares.
Ja.
Und dass der Plotin das aufgreift als einen Start zur Überlegung über die Seele, das finde ich doch ganz spannend.
Das ist natürlich sehr interessant und Plotin hat zu diesem Thema hat Plotin vieles von der aristotelischen Seelenlehre übernommen. Nämlich, was ist genau die Seele? Die Seele ist ein Prinzip des Lebens, aber auch ein Prinzip der Einheit des Körpers. Also unser Körper ist von einer gewissen Einheit gekennzeichnet, nämlich was wir als organische Einheit nennen, nämlich eine Einheit, in der die Teilen eines Ganzen sind. Und das ist eine besondere Art von Einheit, eine organische Einheit. Also Aristoteles in De Anima, in seiner Schrift über die Seele, spricht genau über diese Art von organischer Einheit und die Ursache für diese Einheit ist die Seele. Also natürlich kann man auch in Platons Werk solche Stelle finden, aber Aristoteles macht das sehr, sehr klar und Plotin ist sehr flexibel und hat zu diesem Punkt vieles von der aristotelischen Seelenlehre übernommen, nämlich wie genau sollen wir die Einheit zwischen Seele und Körper vorstellen, nämlich als eine Einheit zwischen Form und Materie. Also man kann natürlich zwischen Form und Materie unterscheiden, aber das ist eine theoretische Unterscheidung. In der Wirklichkeit gibt es keine getrennte Form und getrennte Materie. Die Form ist die Ursache der Gestalt der Materie, der Prägung der Materie, der Identität der Materie. Und so ist auch, das ist auch die Rolle der Seele. Sie ist verantwortlich für die Einheit des Körpers und deshalb sind wir in der Lage, den Schmerz eines Teiles unseres Körpers also wahrzunehmen.
Die noch einfachere Variante dieses Form-Materie-Verhältnisses ist zum Beispiel Statue. Ne?
Ja, genau.
Eine Statue.
Diese sind die Beispiele, die aristotelischen Beispiele.
Ja, genau. Ja. Also bei dem aristotelischen Beispiel einer Statue könnte man sagen, die Schönheit einer Statue oder die Attraktivität der Statue, die liegt ja nicht im Finger, sondern die ist im Ganzen. Ja. Das Ganze des Körpers diese Schönheit hat, liegt nicht an den einzelnen Bestandteilen, wohl aber an der Geschlossenheit, der Stimmigkeit des Zusammenstimmens dieser verschiedenen Teile zu einem Ganzen. Genau. Schönheit ist dann quasi ein Terminus, der so ähnlich funktioniert, das sagt er, das sagt er über den Finger sozusagen auch in einer gewissen Weise. Der ganze Mensch empfindet den Schmerz, der im Finger ist.
Genau.
Es ist, darum sagt man, mir tut der Finger weh, sagt man. Da ist es eigentlich schon drin, ganz modern, nicht? Mir tut der Finger weh, da ist das Mir, ist die Ganzheit, dass ich es bin, ich stehe dazu und der Finger ist ein Ding davon. Zu dem Form und Materie wollte ich aber noch was nachfragen. Wie soll man sich das vorstellen zwischen auf der einen Seite diesen Begriffen Form und Materie, wo man sich ein bisschen sowas vorstellt, wie das eine ist abstrakt und das andere ist materiell und wie geht das zusammen? Wie soll man den Unterschied dazwischen, dass man analytisch diese beiden Begriffe heraus destillieren kann, dass diese beiden Begriffe aber weder in der Statue noch im Menschen sozusagen so herausdestilliert werden können, wie soll man sich das vorstellen?
Also beide Begriffe sind theoretische Begriffe. Es ist nicht der Fall, dass die Materie ohne Form also existiert und dann ist von der Materie also geprägt. Also beide sind also Instrumente unseres Denkens, um die Wirklichkeit zu erklären. Sie sind erklärende Prinzipien sozusagen. Gibt es nicht in der Wirklichkeit. Also die Materie an sich, so wie bei Aristoteles und auch bei Plotin, gibt es nicht. Es ist nur ein Prinzip der Erklärung und natürlich ein metaphysisches Prinzip. Hm. Und was wichtig hier ist, ist, dass die Form auch die Art der Materie mitbestimmt. Nämlich eine gewisse Form, nämlich ein Buch oder ein Tisch, verlangen eine bestimmte Art der Materie. Nicht jede, sondern eine bestimmte. Es kann sein, dass diese Art der Materie unterschiedlich sein kann, nämlich man kann einen Tisch von Metall oder Holz unterschiedlichen Materien verwirklichen. Aber es muss etwas so, also die Verwirklichung dieser Form verlangt eine oder mehrere, aber auf jeden Fall bestimmte Arten der Materie. Und was bestimmt das? Die Form.
Aus einem Pudding kann man kein Auto machen.
Genau, aber das ist kein Auto am Ende.
Ist kein Auto, ja.
Also, warum so? Weil ein Auto ist nicht die Gestalt eines Autos, sondern was bringt uns zu Hause.
Ja, ja.
Was funktioniert?
Was funktioniert und dazu braucht man Greifbarkeit. Genau, also genau. Pudding ist auch greifbar, eine bestimmte Art von Greifbarkeit sogar. Das wird leichter verständlich, also in diesem Beispiel mit der Statue oder dem Auto oder einer Maschine oder so, ist es leichter verständlich, weil die Form ja da zurückgeht auf nachvollziehbare menschliche Tätigkeit. Genau. Man kann sagen, also bleiben wir bei der Statue, dass das so aussieht, dass die einen Abbildungscharakter hat, dass das ein Porträt ist oder sowas ähnliches, das legt jemand in diese Materie rein. In der gegenwärtigen Kunst gibt es dann Varianten davon, dass man sagt, man wählt eine Form, die gerade auch wieder vergeht, also ein sich selbst wieder abbauendes Kunstwerk. Aber vorher, also in früheren Zeiten, war das wichtig, dass das Marmor ist oder sowas ähnliches. Und man kann sich in diesem, man kann sagen, in der Statue ist beides zusammen, aber man kann das nicht Greifbare, kann man zurückführen und zeigen auf eine Tätigkeit, auf die Tätigkeit dessen. Wenn das jetzt beim Menschen ist, dann schaut es ein bisschen anders aus. Wo kommt die Form des Menschen her?
Ja, also es gibt, also die Form, wie gesagt, kann auch die Materie mitbestimmen und es kann sein, dass die Form eine Reihe von Realizations annehmen kann oder nur eine, nämlich, und also die Form des Menschen verlangt nur eine bestimmte Art von Materie, nämlich die Materialität des menschlichen Körpers. Und das ist was, also die Form des Elefanten zum Beispiel verlangt eine andere Art von Körper, also von Materie, um so dass diese Form verwirklicht werden kann. Also es ist, das ist ein Argument bei Aristoteles für die Überlegenheit der Form im Vergleich zu der Materie. Und Plotin übernimmt dieses Gedanke, nämlich warum hat die Form eine metaphysische Priorität? Genau, weil die Form auch die Materie mitbestimmt.
Also es gibt Muskeln und Knochen bei Elefanten und bei Tigern
strukturiert als die der Menschen. Und was bestimmt das? Die Form des Menschen, nämlich die Seele.
Wir würden natürlich heute sagen, okay, das ist eine Frage der Genetik.
Ja.
Das ist aber jetzt natürlich ein rascher Ausweg, der uns philosophisch zumindest problematisch erscheint, weil es gibt die Versuchung zu sagen, diese Rede von Formen, speziell meine Frage, wo kommt die Form des Menschen her, das haben wir im Erbgut. Das haben wir im Erbgut und damit haben wir, wenn wir das analysieren mit den entsprechenden Materialien der Genetik, dann hätten wir eine Frage davon, wo die Form herkommt und diese Form ist eigentlich auch materiell.
Genau.
Die ist materiell. Und könnte man jetzt sagen, um es mal zuzuspitzen, dass wir da jetzt dann diese ganze Rede von der Form nicht mehr brauchen, die metaphysische?
Ja, aber Plotin ist ein Platoniker und das bedeutet, dass für Plotin die Ursachen oder die Prinzipien einer besonderen Natur sind, nämlich alle Prinzipien oder Ursachen intelligibler Natur sind und nicht materielle Natur. Und das bedeutet, dass die Identität einer Sache und die Funktion einer Sache dank der Präsenz einer intelligiblen Ursachen erklärt werden kann. Und eine solche Ursache bei den Menschen, bei den Lebewesen, ist die Seele. Aber natürlich, die Seele ist nicht eine Sache, sondern es gibt eine Hierarchie von Seelen, genau weil die unterschiedlichen Lebewesen unterschiedliche Kapazitäten haben. Also nicht alle Lebewesen haben dieselbe Kapazitäten, also die Menschen offensichtlich haben die Fähigkeit also zu denken. Und das ist eine besondere Fähigkeit. Also die menschliche Seele ist eine besondere Art von Seele, die von den anderen Seelen unterschieden werden muss. Und das hat am Ende, sieht man eine gewisse Hierarchie. Und das ist wirklich sehr zentral im plutinischen System. Diese hierarchische Strukturierung der Ursachen und der Prinzipien und der Entitäten. Wir heute sprechen wir von Hierarchien, also in der biologischen Welt oder bei den Tieren. Also wir sprechen von Hierarchien von Tieren, aber für Plutin gibt es auch nicht nur Hierarchien von Tieren, sondern auch Hierarchien von Formen des Lebens, von Seelen. Und was macht ein Tier, was ist, nämlich Elefant oder Mensch oder Hai, die bestimmte Art der Seele?
Jetzt möchte ich da die christliche Lehre so ein bisschen erwähnen zumindest, weil das, was man im Katechismus lernt, was noch immer ein bisschen zirkuliert, ist, es gibt eine Seele, die Seele ist das Prinzip der Einheit des Menschen und die Seele wird von Gott gegeben bei der Zeugung.
Ja.
Das heißt, das ist auch eine Hierarchie, allerdings eine Direktverbindung zum höchsten, zur höchsten Instanz, zum Schöpfer.
Ja.
Und wir haben noch immer, denke ich, so ein bisschen die Tendenz zu sagen, diese Seele, die sich mit jedem Menschen verbindet, wenn man schon von Seele redet, die muss von einem solchen hohen, höchsten Prinzip herkommen.
Ja.
Das ist aber nicht die plotinische Hierarchie, sondern das sind bestimmte Auffassungen von der Seele, die importiert worden sind in die christliche Dogmatik.
Ja, genau. Also man kann sagen, dass es gibt parallele Entwicklungen zwischen der christlichen Welt und der Welt der nicht-christlichen Denker wie Plotin. Also beide setzen sich mit ähnlichen Problemen auseinander, nämlich wie die Beziehung zwischen Leib und Körper oder die Natur der Seele und die Identität des Menschen oder der Freiwille des Menschen. Alle haben dieselbe Probleme und es gibt parallele Entwicklungen. Natürlich, es ist sehr, sehr möglich, dass also die eine oder die andere Seite aus der anderen Seite etwas übernimmt, aber man sieht zum Beispiel bei Plotin und Origenes, die Zeitgenosse sind, dass ihre Denkweise sehr, sehr ähnlich ist. Sie haben dieselben Schwierigkeiten, dieselben Probleme und argumentieren auf ähnliche Weise. Und das zeigt etwas, dass der Zeitgeist ist ähnlich.
Aber die Trennung, vermute ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, muss mich korrigieren, ist ja die, dass in der christlichen Tradition dann relativ bald das Thema der Erlösung und der Konfrontation mit der Offenbarung und der Schuld, der Erbsünde, der Rechtfertigung sozusagen gekommen ist, was ja beim Plotin schlicht und einfach nicht vorkommt, weil er ist Heide, unter Anführungszeichen an der Stelle, was aber den Vorteil hat, dass bestimmte andere Fragen, nämlich nach der Komposition der Seele, nach den Details davon, was denn nun vorgeht in diesem Hybrid-Mensch. Also wenn ich das mir erlaube zu sagen, dass der Mensch so ein Hybrid, eine Kombination, eine Doppelgestalt ist, was ja ein platonisches Merkmal auch ist. Wie ist es denn möglich, dass der Mensch in dieser Doppelgestalt von Form und Materie in der Welt funktioniert, erkennt? Wer erkennt eigentlich? Wir sagen zwar, man braucht den Finger und man braucht das Ich, den Körper, damit man Schmerz empfindet, Aber wer empfindet denn dann wirklich Schmerz? Und was faszinierend beim Plotin ist, dass der solche Fragen stellt.
Ja, genau.
Empfindet es jetzt die Seele? Empfindet es der Körper? Empfinden die das beide zusammen? Wer ist eigentlich verantwortlich dafür?
Also er stellt genau diese Frage in einer von seinen letzten Schriften, nämlich die sogenannte Enneade 1.1, also das erste Schrift in der Ausgabe des Porphyrius, aber das ist die letzte in der chronologischen Reihe. Also wer denkt, wer wahrnimmt? Ich, nämlich also die Komposition von Leib und Seele oder die Seele oder der Körper, wer? Und er hat also eine sehr interessante Theorie anzubieten, nämlich wer wahrnimmt? Also es ist die Seele, die wahrnimmt, durch den Körper. Und das ist eine platonische Lesung. Wir finden die Wurzeln dieser Lesung schon in Platons Theätet. Es ist die Seele, die durch die Wahrnehmungsorgane wahrnimmt. Es sind nicht die Wahrnehmungsorgane, die wahrnehmen, sondern die Seele. Und für Plotin, die menschliche Seele ist eine geistliche Seele, nämlich ein Geist. Und das bedeutet, dass diese besondere Seele die Kapazität, die Möglichkeit des Denkens hat und die Wahrnehmung zum Beispiel ist ein Akt des Denkens, weil bei der Wahrnehmung sammelt man alle Eigenschaften zusammen und bringt man auf die Wirklichkeit eine Einheit. Also man sieht Sachen, man sieht Identitäten und nicht Eigenschaften, vereinzelte Eigenschaften, sondern man sieht Identitäten, nämlich ein Mensch, ein Buch, ein Auto, ein Tisch. Das ist ein Akt des Denkens, nämlich zu identifizieren. Das ist keine bloße Wahrnehmung in der Art der Wahrnehmung der Tiere zum Beispiel oder auch der Kinder, der kleinen Kinder, sondern eine besondere Art von Wahrnehmung, eine geistliche Wahrnehmung. Und wer ist die Ursache für diese Art der Wahrnehmung? Die Seele. Aber das ist eine besondere Art von Seele, ein Geist.
Das, was du sagst, kann jetzt als gute Erklärung dafür dienen, dass bis ins 19. Jahrhundert die Psychologie eine philosophische Disziplin war.
Genau.
Weil man gesagt hat in diesem Zusammenhang, das ist eine Frage des Geistes, Wahrnehmen besteht schlicht und einfach nicht darin, dass bestimmte Reizungen meines Gehör- oder Sehorgans stattfinden, sondern im Schlaf nehme ich nicht wahr. Ich kann, wenn ich unter Drogeneinfluss bin oder sowas genau. Ähnliches, dann unterliege ich noch denselben Außenreizen, weiß aber nicht, was geschehen ist. Was ist der Unterschied? Bewusstsein, im weitesten ist dann ausbuchstabiert worden natürlich, als die menschliche kognitive Kapazität, die im Ich, in der Seele verhaftet ist, also verankert ist und erst Ende des 19. Jahrhunderts, dann natürlich im 20. Jahrhundert, hat sich die Psychologie als eine Wissenschaft eigener Art davon abgekoppelt und hat gesagt, nein, das können wir jetzt nicht mehr der Spekulation überlassen und der philosophischen Reflexion, sondern das müssen wir selber empirisch untersuchen. Da brauchen wir Messungen, brauchen wir Instrumente, die Seele darstellen als etwas, was selber empirisch untersucht werden kann. Ja. Und damit gibt es den bis heute anhaltenden Streit zwischen einer empirischen Psychologie und einer philosophischen Psychologie. Genau, ja. Die philosophische Psychologie ist dieser Stelle ja angelehnt, darum habe ich das auch mit dem Schmerz am Anfang gesagt, ist ja angelehnt an Sachen, die sich so leicht durch die Wissenschaft nicht aus der Welt dekretieren lassen, wie zum Beispiel, dass nach dem berühmten Artikel von Thomas Nagel eine Frage gestellt werden kann, what is it like to be a bat? Wie verhält es sich, nach was sieht das aus, eine Fledermaus Krankenhaus zu sein oder ein Mensch. Wie es ist, dass ich ein Mensch bin, der diese Einheit, Einheitsfunktion hat, das ist keine wissenschaftliche Frage in dem Sinn, dass das treffe ich nicht. Ich kann so viel schneiden oder so viel analysieren, yeah. auch im Genom so viel analysieren, ich treffe nicht dieses interne Gefühl der Einheit. Das ist uns noch immer ein...
Also wie die Seele tut das, also das ist vielleicht eine wissenschaftliche Frage, also, aber was wichtig für Plotin ist, das ist, dass die Seele die Ursache der Einheit unserer Wahrnehmungen ist. Und das zeigt, dass die Seele im Allgemeinen ein Prinzip der Einheit ist. Sie ist die Ursache des Einheits des unseren Körpers, warum die Hände und die Nieren und die Füße Teilen eines Ganzen, einer Einheit sind und nicht also nur Teilen in einem anderen Sinne.
Wir reden ja davon, dass die Seele den Körper verlässt.
Ne? Genau.
Das ist die Sache. Jetzt wollte ich aber noch ein bisschen was drauflegen und sagen, wir haben die Tendenz, Seelen einzelnen Menschen zuzuordnen, weil das ist die Einheit eines Körpers. Ein bisschen schwer verständlicher Zug bei Plotin aus heutiger Sicht ist, dass das nicht die einzige Verwendungsweise von Seele ist, sondern die Seele steht drinnen in einem kosmischen Zusammenhang. Es gibt eine Beseeltheit des Kosmos, eine Weltseele. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Also das ist vielleicht für uns schwierig heute zu verstehen, aber die Welt ist für die Leute der Antike ein Lebewesen.
Die ganze Welt.
Die ganze Welt. Das ist
Gaia.
Genau.
Gaia.
Ja. So also was Platon in Timaeus sagt, also was auch die Stoiker glauben, dass die Welt ein Lebewesen ist und für jedes Lebewesen hat eine Seele und die Welt auch. Also was ist die Leistung dieser Seele? Die Leistung einer solchen Seele ist, die Bewegung der Welt zu erklären.
Schwerkraft.
Die Schwerkraft, die Transformation der Welt, die organische Einheit der Welt, was heute unsere Ökologie erforscht. Also wir glauben heute, dass unsere Welt eine Einheit ist. Also die Erde ist eine Einheit. Was hier passiert, ist nicht uns egal, weil Konsequenzen für die ganze Welt hat oder mögliche Konsequenzen haben kann. Also das zeigt, dass unsere Erde oder unsere Welt von einer gewissen Einheit gekennzeichnet ist. Und was noch? Also die Welt hat auch eine Wahrnehmungskapazität.
Das ist noch schwerer. Weil das Erste würde ich jetzt noch verstehen. Ich habe gerade gedacht an den Schmetterlingseffekt, Chaostheorie. Genau. Nicht? Man könnte sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn irgendwo was passiert, so der Finger der Welt an einer Stelle gestört wird, das pflanzt sich fort auf die ganze Welt, ist möglich. Das ist dieser Einheitsaspekt. Aber dass das jetzt eine Wahrnehmung auch hat, das ist noch extra zu erklären.
Ja, weil also die Welt reagiert auf eine bestimmte Weise, auf was die Menschen zum Beispiel tun. Und diese Reaktion ist nicht also eine chemische Reaktion, sondern eine vernünftige Reaktion. Warum? In welchem Sinne? Weil die Welt hat die Tendenz, sich selbst aufzubewahren. Also die Aufbewahrung der Welt ist eine Tendenz, die wir in der Welt finden. Und das hat, also wir brauchen ein Prinzip, um diese Tendenzen der Welt zu erklären, nämlich die Aufbewahrung der Welt, die Bewegung der Welt, die Einheit der Welt, zum Beispiel die zyklische Bewegung, die kreisförmige Bewegung der Planeten. Das ist eine besondere Art von Bewegung, nämlich eine vernünftige Bewegung für die Leute in der Antike. Was erklärt das? Nicht die Materie dieser Planeten, sondern etwas anderes. Was denn? Also vielleicht sowas. Weil eine solche Sache, die Planeten sind Lebewesen, ja. Also sie bewegen sich. Und nicht nur bewegen sich, aber bewegen sich in einer Bewegung, die ewig ist. Also in diesem Sinne ist unsere Welt ein Lebewesen und wir brauchen ein Prinzip, das Prinzip der Seele, die alle Seelen in der Welt erklärt und als Quelle aller Seelen gilt. Und dieses Prinzip ist einer von den Hypostasen, der sogenannten Hypostasen in Plotins System, die Hypostase
Seele. Das ist Seele. Die Weltseele, ja. Wir würden heute die Sache trennen, nicht? Würde sagen, zurück an das, was du sagst, was erklärt die Planetenbewegung? Wir sind so klug zu sagen, das sind die mathematischen Gesetze, die wir herausgefunden haben. Und wir können dann einen Schnitt machen und können sagen, also die gibt es einfach. Da brauchen wir uns nicht zu fragen, ob sie's, warum sie es gibt oder nicht. Es gibt sie und wir finden Prinzipien heraus, wieso sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wir brauchen uns aber nicht zu fragen, ob die eine eigene Seele haben. Wir sagen, sie folgen eben diesen Gesetzen. Das kann aber die Frage nicht ganz unterdrücken, dass man sagt, okay, und wo kommen die Gesetze her?
Genau.
Wie steht es damit, dass die Gesetze, die wir in der Mathematik und in der Physik aufstellen, auf diese Planeten zutreffen? Und dann haben wir das Problem in neuer Form wieder. Ne?
Genau. Und das ist, was die Platoniker in der Antike, auch Plotin, denken. So, natürlich gibt es vernünftige Gesetze in der Welt, aber woher kommen diese Gesetze? Oder diese, natürlich haben sie die Leute nicht, kennen nicht die Gesetze, die mathematischen Gesetze, die wir heute kennen, aber sie verstehen, dass die Welt vernünftig gestaltet ist.
Warum können wir mit Mathematik die Welt erklären? Das ist nach wie vor ein diskutiertes Problem, weil Mathematik ist etwas, das kann man am Reißbrett formal machen. In der Formelwelt der Mathematik ist einmal als solches nichts drinnen angelegt, was erklären würde, wieso das auch für eine Brücke oder für ein Flugzeug gilt. Ja.
Aber die Mathematik erklärt etwas Wesentliches, nämlich die Ordnung. Und die Mathematik ist eine Form der Vernunft. Und am Ende kommen wir zurück zu der Frage, ob diese Form der Vernunft immanent in der Welt ist oder außerhalb der Welt liegt, nämlich eine transzendente Quelle oder ein transzendentes Prinzip, wir postulieren dürfen sollen.
Also mit außerhalb der Welt kommen wir dann jetzt noch gleich zu einem nächsten Schritt, den man bei Plotin auch findet. Worüber wir da jetzt gesprochen haben, ist Weltseele. Die Weltseele hat über sich den Geist, den haben wir schon angesprochen. Und dann gibt es aber über den Geist noch eine Instanz, Ist das nötig?
Ja, also natürlich, es ist nötig, wenn man innerhalb der platonischen Tradition arbeitet. In welchem Sinne? Es gibt unterschiedliche Arten von Seelen, aber nur einige davon sind geistliche, haben also die Möglichkeit zu verstehen, zu denken, bewusst zu sein in diesem besonderen Sinn. Und deshalb, und das weist auf eine gewisse Hierarchie von Seelen hin, nämlich Geist und Seele. Mit Bezug auf das sogenannte Eine, das ist ein bisschen noch schwieriger, aber man versteht das nur, wenn man Platons Werk gelesen hat. Also in Platon haben wir viele Prinzipien, die als die Prinzipien der ganzen Wirklichkeit gelten sollen. Also ein solches Prinzip ist die Idee des Guten im Platons Staat, also im Buch 6. Ein anderes Prinzip ist der Schöpfer, der sogenannte Demiurg in Platons Timaios. Ein anderes Prinzip ist das Eine in Platons Dialog Parmenides. Okay, wir haben alle diese Prinzipien und Platon sagt nicht, welches Prinzip das eigentliche erste Prinzip ist. Also Platon hat nicht seines sein Werk systematisiert. Das ist genau das Merkmal, das in Platons Werk hat also diese Dialoge geschrieben. Und es ist nicht klar, wie genau ein platonisches System funktionieren kann. Und das ist genau die Aufgabe von Platonikern wie Plotin, nämlich ein System zu rekonstruieren und alle diese Elemente des platonischen Werkes zu ordnen. Also eine Idee hier ist folgende, nämlich der Schöpfergott in Timaios ist natürlich ein Geist und in einem gewissen Sinne ist der Schöpfer der Welt. Wie genau, das ist nicht klar. Die Leute diskutieren diese Frage in der Antike, die Platoniker. Aber eine Sache ist klar, der Schöpfergott in Timaios ist nicht ganz frei, sondern er ist von der sogenannten Aufnahme, das Äquivalent der Materie, beschränkt und begrenzt.
Das ist dasselbe, was wir gesagt haben mit dem Pudding und dem Auto oder dem Elefanten und dem Menschen. Er kann nur dort formen, zivilischenweise, wo die Materie dazu passt.
Ja, also in Timaios, wir haben mindestens zwei Prinzipien, die unabhängig voneinander sind. Die sogenannte Aufnahme, die Materie sozusagen, und der Schöpfergott. Und beide sind ewig und wie gesagt, haben eine gewisse Autonomie und Unabhängigkeit. Das bedeutet, und Gott, der Schöpfergott, arbeitet mit der Materie zusammen. Also er prägt die Materie, er gestaltet die Materie, aber er ist nicht verantwortlich für den Ursprung der Materie.
Das, was ihm da vorliegt. Ja. Er hat das nicht aus dem Nichts geschaffen.
Er hat nichts aus dem Nichts geschaffen. Und das ist ein wichtiger Unterschied zwischen den Christen, die schon im 2. Jahrhundert diese Lehre formuliert haben, nämlich die Creatio ex nihilo, und die Platoniker, die glauben, dass der Schöpfergott nicht das einzige Prinzip ist.
Und das kommen wir zum einen, weil wenn er nicht das einzige, wenn Gott an dieser Stelle abhängig ist, wo kommt es dann her? Wo kommt dann das beides her?
Nicht? Also es gibt hier zwei Möglichkeiten, nämlich entweder bleiben wir bei Platons Timaios und sagen wir, dass es zwei Prinzipien gibt, eine Form von Dualismus, nämlich Geist und Materie. Das ist eine Möglichkeit. Wir finden Platoniker wie Plutarch und andere, die Dualisten sind. Aber Plotin ist ein Monist. Er mag diese dualistische Interpretation Platons nicht. Man kann das erklären, warum. Aber ein Grund ist, dass der Gott oder der Geist das höchste Prinzip sein muss. Ansonsten ist die Materie auch auf derselben Ebene. Und Plotin will das nicht. Dieses höchste Prinzip muss völlig frei sein. Also er postuliert ein solches Prinzip. Er findet dieses Prinzip in Platons Parmenides. Und die Merkmale dieses Prinzips sind die Gutheit, die absolute Gutheit, die absolute Freiheit und die absolute Einheit. Und dieses Prinzip erklärt genau diese Merkmale der Welt, nämlich die Einheit der Welt, die Gutheit der Welt und die Freiheit der Welt.
Aber er kann sie nicht schaffen. Das ist dann das nächste Problem, weil wenn man so wunderschön absolute Begriffe hat, wie die Schönheit und das Gute, dann ergibt sich ja auch die Frage, wieso sind die nicht mit sich selbst zufrieden? Nicht? In der christlichen Diktion ist auch immer wieder diskutiert worden, wieso hat sich Gott überhaupt das angetan, die Welt zu schaffen? Nicht? Ja. Ist ein bisschen ein vergleichbares Problem. Wenn er so vollkommen ist, wieso braucht er dann eine Welt, in der es drunter und drüber geht? Nicht? Ja. Eine analoge Frage stellt sich wohl auch bei Plotin und wird ja auch immer wieder diskutiert, wie Wie kommt es, dass das in sich so Geschlossene sich öffnet?
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage. Es gibt also verschiedene also Schwierigkeiten im Plutinsystem. Aber eine Sache ist klar, Plutin spricht nicht über eine Schöpfung der Welt. In dem Sinne, in dem die also andere Platoniker im 2. Jahrhundert vor Christus sprechen oder die Christen. So gibt es keine Schöpfung der Welt. Die Welt ist von einem, also von Prinzipien abhängig, aber das ist eine Art von ontologischer Abhängigkeit. Man muss nicht mit einem Akt der Schöpfung rechnen hier, um diese ontologische Abhängigkeit sich zu vorstellen. Die ontologische Abhängigkeit ist eine ontologische Abhängigkeit oder eine kausale Abhängigkeit, aber das bedeutet keine zeitliche Trennung sozusagen zwischen Welt, die so früher existierte nicht, und Gott, der als Ursache oder Prinzip der Welt existierte früher allein und die Welt existierte nicht und in einem gewissen Zeitpunkt hat er die Welt erschaffen. Das ist nicht, was Plutin vorschlägt.
So wie du es darstellst, ist die Rede vom einen und wie man dorthin kommt, quasi ein innersystematisches Problem fast. Ja. Man muss unter bestimmten theoretischen Voraussetzungen, nämlich dass man nicht manichäistisch ist zum Beispiel, dass man nicht dualistisch und so ist, wird man durch die Logik der Fragen wird man dorthin geführt, dass man sagt, hier kann ich nicht anders als bestimmte Annahmen treffen, damit das einen Fluchtpunkt hat, die gedankliche Entwicklung einen Fluchtpunkt hat.
Ja. Man kann sagen, diese sind Postulate der Vernunft. Also wir sehen, dass die Welt durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet ist und wir brauchen Prinzipien für diese Merkmale. Also die Einheit, die Ordnung, die Schönheit, die Gutheit. Welche sind diese Prinzipien? Also, und er arbeitet, sollen wir das nicht vergessen, innerhalb der platonischen Tradition. Also und er findet dort bestimmte Waffen oder Instrumente, so dass er das alles erklärt, aber nicht in diesem Sinne einer Schöpfung oder einer zeitlichen Ordnung, sondern in einem ontologischen Abhängigkeit.
Jetzt habe ich eine letzte Frage, weil unsere Zeit geht zu Ende. In deinem Artikel, der in einem Buch, das du selbst herausgegeben hast, The Aporetic Tradition in Ancient Philosophy, hast du argumentiert, dass Plotin zu einem nicht unerheblichen Teil aporetisch denkt. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört.
Ja, also die Leute stellen Plutin da als ein großer Systematiker und natürlich das ist wahr, aber das ist nur eine Hälfte der Wahrheit oder ein Teil der Wahrheit. Plutin ist ein Systematiker, er ist kein Skeptiker, aber eine wichtige Seite der plutinischen Philosophie ist die sogenannte aporetische, nämlich Plutin arbeitet mit Hilfe von Aporien. Er stellt Fragen oder in Form von Aporien, nämlich Fragen mit zwei Teilen. Ist das A oder B? Und welche sind die Konsequenzen, wenn etwas A oder B ist? Und das ist eine gewisse Arbeitsweise, die wir in der ganzen Antike finden, nämlich die aporetische Arbeitsweise. Natürlich, es gibt Leute in der Antike, die am Ende die Antwort eine Art von Aporia ist. Also das Werk endet sich ohne bestimmte positive Antwort. Also die Aporia ist nicht nur Anfang, sondern auch Ende. Das kann sein. Aber gibt es auch die andere Möglichkeit, die wir bei Plutin finden, die Aporia motiviert die philosophische Forschung, aber das Ende muss eine Antwort sein. Also aber das ist eine Art von philosophischer Forschung, so dass wir die möglichen Antworten, also skizzieren und weiter untersuchen, welche Antwort die beste ist.
Zusammenfassend für diese Sendung würde ich jetzt sagen, wir hoffen, dass die Sendung Fragen motiviert hat und insofern aporetisch genug ist, um die Neugierde zu schaffen. Die Antwort können wir in dieser einen Stunde nicht geben. Da braucht man große Philosophen dazu oder mehr Zeit oder was immer. Wir sind zufrieden damit, die Sachen aufgerissen zu haben. Ich danke George Karamanolis sehr für diese Erklärungen.
Ich danke dir, Herbert.